Also, zur Kritik der politischen Wissenschaft. Es ist so, wenn man so ein Thema so umfassend ankündigt, da ist ganz klar, da muss man sich irgendwas Begrenztes rausgreifen aus dem Fach. Natürlich in der Absicht, es soll repräsentativ sein, es soll den Kern erwischen und auch möglichst natürlich das, was jemand, der das Fach studiert oder irgendwelche Teile davon auch wiedererkennt als, ja, das ist bei ihm drangekommen. Das ist wie immer ein Versuch, da, wenn jemand sagt, er erkennt das Fach nicht wieder, er ist der Meinung, da gibt es ganz andere Themen und ganz andere Fragen, dann ist es nicht verkehrt, wenn wir später im Verlauf darauf zu sprechen kommen, ob die anderen Fragen sich dem Kerngedanken zuordnen, den ich da vortragen will, und insofern gar kein Widerspruch sind gegen die Darstellung, oder ob es tatsächlich eine Auslassung oder eine Fehlsicht von mir ist, die man dann eben korrigieren muss. Ansonsten, wer den Zitatezettel mal vor sich hat und mal geschaut hat, was die Erscheinungsjahre von den Zitaten sind, da merkt man, taufrisch sind die Zitate nicht. Die sind im Wesentlichen aus meiner eigenen Studienzeit. Ich habe mir durch einen Blick ins diesjährige Vorlesungsverzeichnis vom Institut für politische Wissenschaften, aber jedenfalls so viel Überblick verschafft, dass ich sagen kann, die Themen sind nicht wirklich anders geworden. Also jedenfalls, was die Hauptsache betrifft, glaube ich nicht, dass ich da in einem ernsten Sinn unaktuell bin. Jetzt zu der Sache. Wovon das Fach handelt, ist ein absolut brisanter Gegenstand. Politische Herrschaft heute. Man muss, so wie das Fach abläuft, wie das Fach konstruiert ist heutzutage, richtig daran erinnern, politische Herrschaft, Herrschaft hat die Bedeutung, da wird Macht über andere ausgeübt. Da gibt es irgendeine Form von Vorschriften, von Kommando, das die eine Seite erteilt und dem die andere entsprechen muss. Es wird entschieden über die Lebensbedingungen anderer Leute. Es werden Rechte und Pflichten festgesetzt, die dann zu befolgen sind. Korrespondierend zur Herrschaft gehört auf der anderen Seite Gehorsam. Man muss sich halten an das, was von Staats wegen festgesetzt und in Form von Gesetzen Vorschrift ist. Zur Herrschaft gehört die Scheidung der Menschen in solche, die anderen sagen, wo es lang geht, und in solche, die sich sagen lassen müssen, wo es lang geht. Das könnte, ich möchte sagen, sollte Fragen aufwerfen. Der Gegenstand der Herrschaft müsste eigentlich, stelle ich mir vor, eine Herausforderung sein für Leute, die da nachdenken. Eine Herausforderung, sich die Frage vorzulegen, ja, warum gibt es denn sowas? Kein Mensch lässt sich gern Vorschriften machen. Warum gibt es sowas? Wozu gibt es sowas? Welche Zwecke verfolgt denn der Staat, die politische Herrschaft? Denn dazu, dass die Leute tun, was sie wollen und was ihnen nützt, muss man sie eigentlich nicht zwingen. Wenn also irgendwo Herrschaft im Spiel ist, hat es immer auch die Bedeutung, Leute werden genötigt, Sachen zu machen, die sie von sich aus nicht machen wollen. Dienste zu leisten, die sie von sich aus nicht erbringen würden. Verzichte zu leisten, die ihnen nicht schmecken. Also da wäre die Frage, warum eigentlich und wofür? Und außerdem meinetwegen, wer hat was davon? Das wären keine verkehrten Fragen. Jetzt, wenn man sich an den Unterricht in der politischen Wissenschaft erinnert, sei es wo auch immer, merkt man, so richtig gestellt werden diese Fragen da nicht. Wenn man dann noch hinzunimmt, dass wir ja offensichtlich in einer Gesellschaft leben, wo einerseits politische Herrschaft existiert, andererseits die politische Herrschaft tatsächlich auf die Zustimmung der Regierten trifft. Die politische Führung wird alle paar Jahre gewählt. Sie kann sich darauf verlassen, dass entweder sie oder die jeweilige Alternative in der Opposition schon genug Zustimmung organisieren kann, dass da eine übergroße Mehrheit des Volkes sagt, ja, wir wollen regiert werden. Ein weiteres Rätsel. Menschen, die sagen, ja, wir brauchen eine Obrigkeit. Auch das erst recht wäre eine Sache, die total zum Erklären herausfordern würde und die von der politischen Wissenschaft eigentlich gar nicht recht thematisiert wird. Oder sage ich es mal so, wie wird sie thematisiert, die Frage? Die Frage Staat, warum gibt es sowas überhaupt, verpackt oder verfrachtet, dieses akademische Fach, im Grund ins Proseminar, in die Einleitung, in die einleitenden Stunden des Unterrichts, wo unter dem Gegenstand politische Theorie man sich die Antwort von den frühbürgerlichen Naturrechtslehrern abholt. Politische Wissenschaft, wenn sie ihr eigenes Gewerbe betreibt, wenn sie also sagt, sie macht sich ans Forschen und Erklären der Institutionen und ihrer Zwecke und der, es kommt ja dann später, des politischen Prozesses und so weiter, wenn sie sich daran macht, dann hat sie das alles längst hinter sich und es ist eigentlich kein Thema mehr. Sein Platz hat es in dieser reservierten Abteilung politische Theorie. Und da hält man sich an den Hobbes und den Locke und den Montesquieu und den Rousseau und lässt sich von denen sagen, warum es einen Staat braucht. Wenn man sich von denen sagen lässt, dann kriegt man Antworten, die den Staat aus der Menschennatur ableiten. Und da merkt man schon, den Staat aus der Menschennatur ableiten, das ist so ein grundsätzlicher theoretischer Schritt. Da ist man weit weg vom hiesigen Staat, vom jetzigen Staat. Damit ist man eben bei der Menschennatur auf der einen Seite und der notwendigen politischen Herrschaft auf der anderen. Also es ist gar keine Analyse dessen, was man vor sich hat, sondern es ist eine Grundlegitimation der politischen Herrschaft, über die man sich eine gute Meinung bildet, in der man sich eine schlechte Meinung vom Menschen bildet. Wie schaut es aus? Na gut, ich fange mal mit dem ersten Zitat an, das gehört so in diesen Bereich. Und da muss man, wenn man sich das Zitat sich vornimmt und anschaut, muss man noch immer richtig einsteigt in, okay, diese Naturrechtslehren, wie gehen sie denn, Mensch im Naturzustand und so weiter, bellum omnium contra omnes, homo homini lupus, da merkt man, das ist die Zeit, da ist noch viel Lateinisch theoretisiert worden. Immer in das reingeht, muss man erst mal lesen, wie der Mann hier argumentiert. Also ich fange gleich ganz oben an. Von zweifellos ausschlaggebender Bedeutung für die Entstehung und Entwicklung späterer demokratischer Institutionen und Ideen ist die grundlegende Veränderung des menschlichen Selbstverständnisses zu Beginn der Neuzeit. Die Tatsache, dass unter dem Einfluss modernen naturwissenschaftlich-mathematischen Denkens der Mensch sich als isoliertes, von einem labilen Gleichgewicht zwischen Affekten und Vernunft bestimmtes Wesen begreifen lernte, das aufgrund eben dieser Natürlichkeit Besitzer bestimmter natürlicher Rechte ist, musste auch das Verständnis politischer Ordnungen, ihrer Begründung und Strukturen wie ihres Sinns tiefgreifend verwandeln. Sie wurden zu rationalen Konstruktionen, durch die der Mensch auf verschiedene Weise einem prekären Naturzustand mit unausweichlichen Gefährdungen für Leben, Freiheit und Eigentum ein Ende setzen konnte. Konzipierte Hobbes auf der Grundlage dieses modernen rationalen Naturrechts zur Überwindung des durch das Bellum omnium contra omnes also das heißt Krieg aller gegen alle, gekennzeichneten Naturzustands, in der biblischen Gestalt des Leviathan eine politische Ordnung, in der die Staatsgewalt um der Herstellung und Sicherung des Friedens willen alle politische Freiheit der Bürger aufsog und ihm nur die privatwirtschaftliche beließ, so entwarf John Locke und so weiter und so weiter. Mal den Einstieg. Es ist typisch für das Fach, vielleicht nicht nur für das Fach, aber es ist typisch für die Weise, wie in der Uni gedacht wird. Nehmt mal diesen ersten Satz: von zweifellos ausschlaggebender Bedeutung für die Entstehung und Entwicklung von was? Spätere demokratischer Institutionen und Ideen ist die grundlegende Veränderung des menschlichen Selbstverständnisses zu Beginn der Neuzeit. Der Autor sagt, ausschlaggebende Bedeutung, quasi Ursache, für die Entstehung und Entwicklung der demokratischen Institutionen und Ideen ist ein neues Selbstverständnis des Menschen. Die erste Hälfte, die ich darauf bemerken will, ist, halte ich mich an die zweite, an das zweite Bewirkte, nämlich an Ideen, dann ist der Satz eigentlich eine Tautologie. Ja, ausschlaggebende Bedeutung für die Entstehung und Entwicklung moderner Theorien ist das moderne Selbstverständnis des Menschen zu Beginn der Neuzeit. Eine Idee ist der Grund für eine andere. Das ist die eine Hälfte. Nach der Seite kann man den Satz aber kaum bestreiten. Klar, Tautologien kann man schlecht bestreiten. Wenn nichts weiter behauptet wird als... kann man schlecht bestreiten. Man kann sagen, dass sie eigentlich keinen Gedanken transportieren. Die andere Hälfte des Satzes ist jetzt aber eine Riesenbotschaft und da steckt sehr viel Behauptung drin, nämlich die Veränderung des menschlichen Selbstverständnisses in der Neuzeit wäre der Grund der demokratischen Institutionen. Da haben wir, ohne dass der sich um einen Beweis kümmert, erzählt er ja bloß noch die Ideen. Unabhängig davon, dass der sich um einen Beweis gar nicht bemüht, macht er eine Botschaft, nämlich die Institutionen sind Produkt von Ideen. Es ist ganz unter der Hand die Behauptung platziert, weil die Menschen so denken, haben sie sich so geschaffen. Kommt im weiteren Verlauf noch viel ausdrücklicher. Der Hauptpunkt ist, es ist eigentlich schon eine Idealisierung des Gegenstands zu sagen, oder es ist zumindest eine Riesenvorentscheidung. Es könnte doch auch sein, dass der Staat kein Produkt von Ideen ist, sondern ein Produkt von Gewehren. Bei Mao steht, die Macht kommt aus den Gewehrläufen, nicht aus den Ideen. Könnte man ja auch mal meinen, ja? Jedenfalls ist die Überlegung, das ist alles ein Produkt der Gewalt, die ist eigentlich schon erledigt, wenn ich überhaupt anfange und sage, die demokratischen Institutionen gehen aus Ideen hervor, die in der Neuzeit durch ein neues Selbstverständnis des Menschen entstanden sind. Dann lesen wir weiter. Woraus folgt die Einsicht? Ja, die Einsicht, der Mensch hat gemerkt, dass er ein labiles Gleichgewicht zwischen Affekten und Vernunft bildet. Das ist jetzt die schlechte Meinung vom Menschen. Lauter Affekte. Und jetzt braucht es einen Staat, weil der Mensch Affekte hat. Und wie schaut es aus? Vorstellung ist die, steht auch weiter unten, ein prekärer Naturzustand mit unausweichlichen Gefährdungen für Leben, Freiheit und Eigentum. Was ist das Schlechte am Naturzustand? Das Schlechte am Naturzustand ist, dass da das Faustrecht herrscht, weil es ja ein Recht noch nicht gibt. Dass also die größere Gewalt regiert. Vorgestellt werden sich lauter Wilde, freie Wilde, die sich wechselseitig jede Menge Gewalt antun. Die eine Hälfte. Freie Wilde, die sich wechselseitig jede Menge Gewalt antun. Könnte man sagen, wenn es so ist, wenn die nichts Besseres zu tun haben, die freien Wilden, bitte. Jetzt kommt die nächste Botschaft und der freie Wilde leidet gleichzeitig furchtbar drunter, dass er sich wechselseitig Gewalt antut und sehnt sich nach Frieden. Ja, Hobbes sagt, also und der Leviathan stellt mit aller Gewalt den Frieden her. Jetzt haben wir eine Doppelbestimmung des freien Wilden. Entweder der freie Wilde ist eine Bestie, will nichts anderes als den anderen alles wegnehmen und sie über den Kopf hauen und über den anderen triumphieren. Ja, dann soll er sich gefälligst nicht nach Frieden sehnen. Oder er sehnt sich nach Frieden, dann ist er gar nicht der Wilde. Man soll sich einfach ein widersprüchliches Menschenbild einleuchten lassen. Freie Wilde, die in ihrer Freiheit machen, was ihnen ihre Natur sagt, nämlich auf dem anderen draufhauen. Und andererseits, die danach sehnen, dass es eine Gewalt geben möchte, die ihnen verbietet, was ihnen ihre Natur gebietet. Sie sehnen sich nach einer Gewalt, die ihnen Frieden sichert. Und sie wissen genau, wenn es ihnen nicht verboten wäre, würden sie es nicht tun, Frieden halten. Also ein schön doppelt konstruiertes Wesen. Ein Wesen, das einerseits dumm genug ist oder bestialisch genug, seinen Nebenmann am liebsten immer aufzufressen und andererseits vernünftig genug, nach einer Gewalt zu rufen, die ihm das verbietet. Man muss ernsthaft sagen, alle Naturrechtslehren der Staatsgründung, alle Staatsableitungen aus der Menschennatur leben von diesem billigen, doppelten Menschenbild, von diesem Widerspruch. Man muss ernsthaft sagen, entweder es sind freie Wilde, dann fällt ihnen doch nicht ein zu sagen, ich erfinde mir jetzt eine Gewalt, damit ich was habe, dem ich gehorchen kann. Oder sie sind die gar nicht, dann brauchen sie ja nicht.